Drei Leute gehen auf die Hirschjagd, und zwar ein Rechtsanwalt, ein Tierarzt und ein Prediger gehen zusammen auf die Hirschjagd. Das ist in Amerika so üblich, hier würde man wahrscheinlich kaum Hirsche jagen dürfen, aber dort in Amerika kann man das, und das ist auch eine große Freizeitbeschäftigung dort in Amerika. Sie liegen also dort im feuchten Gras und harren der Dinge, die da kommen sollen, warten auf den kapitalen Hirsch, der da irgendwann vorbeikommen würde. Und auf einmal kommt so ein riesiger, kapitaler, wunderschöner Hirsch dort vorbei, und alle sind völlig begeistert, zücken ihre Flinte und schießen gleichzeitig auf diesen Hirsch. Und der Hirsch stürzt getroffen nieder, und alle drei gehen sofort hin, machen sich auf dorthin zu dem Hirsch, um herauszufinden, wer den Hirsch getroffen hat. Denn derjenige, der den Hirsch getroffen hat, dem wird er dann ja auch gehören. Und so kommen sie also bei dem Hirsch an und beugen sich darüber, und der Tierarzt sagt sofort: Lasst mich schauen, ich kenne mich ein bisschen aus, so mit Tieren, und mit Schusswunden habe ich ebenfalls Erfahrung. Und er beugt sich über den Hirsch und meldet sofort: Es muss der Prediger gewesen sein. Und die anderen beiden fragen: Woher weißt du das jetzt so schnell? Wie hast du das so rasch rausfinden können, lieber Tierarzt? Der Tierarzt sagt: Das ist ganz einfach, der Schuss ging beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Nun, das ist, könnte ich sagen, ein selbstkritischer Witz. Gebe Gott, dass es nicht so ist. Amen. Dass der Schuss beim einen Ohr reingeht und beim anderen wieder raus. Eine gute Predigt sollte in dein Herz gelangen. Eine gute Predigt sollte sich festsetzen in deinem Geist, sollte etwas deponieren in dir, in deinem Leben, so dass sie dann weiter Frucht bringen kann. Ich schulde euch noch einige Predigten, und zwar ist es die Serie über die Frucht des Geistes, die wir noch beenden müssen. Könnt ihr euch erinnern, ist schon relativ lange her, wegen Weihnachten, Neujahr und Abwesenheit unsererseits etc. etc. sind wir da ein bisschen in Stocken gekommen. Aber diese Serie wird beendet, denn es ist eine wichtige Serie. Die Frucht des Geistes ist etwas sehr Wichtiges. Wir sind dazu aufgerufen, wir sind dazu aufgefordert, Frucht zu bringen. Und wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen, dann werden wir auch Frucht bringen. Frucht ist etwas Natürliches im Leben eines Christen. Frucht ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Galater 5, die Verse 22 und 23. Hier wird uns die Frucht des Geistes beschrieben von Paulus. Er sagt: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wenn du also Mühe hast manchmal mit dem Gesetz, wenn du merkst, ich laufe manchmal auf Kollisionskurs mit dem Gesetz, dann halte dich einfach an die Frucht des Geistes. Dann trachte danach, die Frucht des Geistes hervorzubringen in deinem Leben. Dann wirst du mit dem Gesetz keine Probleme mehr haben. Auch mit deinem Gewissen wirst du keine Probleme mehr haben, wenn du solche Qualitäten hier hervorbringst in deinem Leben. Dein Gewissen wird sagen Halleluja, ja und Amen. Dein Gewissen wird sich freuen. Du wirst in keinerlei Weise Probleme bekommen mit dem Gesetz Gottes. Die Frucht, die wir heute anschauen, ist die Frucht der Güte, die wir hier sehen an sechster Stelle. Die Frucht des Geistes, Güte. Wir haben das schon erklärt, diese verschiedenen Aspekte, die Paulus hier erwähnt, sind eigentlich verschiedene Aspekte derselben Frucht. Es gibt letztlich nur eine Frucht des Geistes, und das sind Unteraspekte ein und derselben Frucht. Du könntest sagen, verschiedene Möglichkeiten der Ausprägung dieser Frucht. Oder auch verschiedene Früchte, die alle zu einer Fruchtfamilie gehören. Es gibt ja verschiedene Familien von Früchten, wusstest du das? Zum Beispiel die Zitrusfrüchte. Die Königin der Zitrusfrüchte ist die Orange, nicht die Ananas, wie jemand in der Bibelschule einmal gesagt hat. Die Ananas ist zwar eine wunderbare Frucht, aber keine Zitrusfrucht. Güte ist das griechische Substantiv agathosune. Dieses Wort ist die abstrakte Eigenschaft von Agathos. Agathos ist das griechische Adjektiv, das man im weitesten Sinne mit gut übersetzen könnte. Dieses Adjektiv kommt insgesamt 90 Mal im Neuen Testament vor. Agathos. Nicht immer mit gut übersetzt, man kann es auch übersetzen mit recht oder angemessen oder sogar mit schön oder mit anderen ähnlichen Attributen kann man es ebenfalls übersetzen. Es hat aber die Grundbedeutung von gut. Das Substantiv agathosune hingegen kommt nur viermal im Neuen Testament vor. Nur viermal. Es ist ein besonderes Wort. Wir werden alle diese vier Stellen heute Morgen anschauen. Die erste ist natürlich Galater 5, 22 und 23. Dort kommt dieses Wort eben vor. Eigentlich ist es spannend und interessant, dass Paulus diese Frucht oder diese Güte, diese Gütigkeit, wie es in manchen Übersetzungen heißt, als eine Frucht des Geistes bezeichnet. Denn Jesus sagt in Matthäus 7, in den Versen 17 und 18, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Hier wird der Baum und die Frucht des guten Baumes mit dem Adjektiv Agathos bezeichnet. Der Eigenschaft also, von der Agathosune das abstrakte Substantiv bildet. Nun, Jesus sagt hier ganz klar und deutlich, dass jeder gute Baum gute Frucht hervorbringen wird. Jeder gute Baum wird gute Frucht hervorbringen. Man könnte sagen, dass Güte also die Eigenschaft des Baumes an und für sich ist. Die Haupteigenschaft eines guten Baumes ist, dass er gut ist. Und deswegen auch gute Früchte hervorbringt. Nun, dieser Vers ist eigentlich sehr tröstlich. Dieser Vers ist eigentlich eine wunderbare Verheißung, denn wenn du von Neuem geboren bist, dann kannst du sicher sein, dass du ein guter Baum bist. Manche Christen machen den Fehler, dass sie, nachdem sie sich für den Herrn Jesus entschieden haben, immer noch fragen, bin ich ein guter Baum oder bin ich womöglich ein schlechter Baum? Wenn du ein schlechter Baum wärst, dann könntest du nicht von Neuem geboren sein, denn Kraft deiner neuen Geburt bist du zu einem neuen Baum geworden. Weißt du, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie man einen schlechten Baum zu einem guten Baum machen kann. Man haut den alten Baum um und pflanzt einen neuen. Und genau das ist es, was mit der neuen Geburt in unserem Leben passiert ist. Wir sind nicht erneuerte, natürliche Menschen, sondern wir sind völlig neue Menschen. Das Werk Jesu Christi in uns als Gläubigen ist ein Werk der neuen Geburt, der neuen Schöpfung. Wir sind nicht irgendwie moralisch verbesserte alte Menschen, sondern wir sind völlig neue Menschen. Und weil wir völlig neue Menschen sind, oder du könntest anders sagen, gute Bäume sind, werden wir auch gute Frucht hervorbringen. Du musst immer daran denken, dass Jesus die Dinge, die er in den Evangelien sagt, zu einer Zeit sagte, in der noch niemand von Neuem geboren war. Die Jünger zur Zeit von Jesus waren nicht von Neuem geboren, so wie du und ich. Sie waren es nicht. Warum nicht? Weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben und auferstanden war und für ihre Sünden bezahlt hatte. Der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Sie konnten noch gar nicht von Neuem geboren sein. In Matthäus 12, 34 und 35 sagt Jesus Folgendes. Otternbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Auch hier siehst du wieder, du musst ein guter Baum sein, um gute Frucht hervorbringen zu können. Ein böser Mensch bringt automatisch aus seinem bösen Schatz das Böse hervor. Ein guter Mensch wird sozusagen automatisch aus seinem guten Schatz das Gute hervorbringen. Was ist ein guter Mensch? Ein guter Mensch ist nicht ein Mensch, der gute Werke tut, in erster Linie. Die Welt hat diese Formulierung guter Mensch völlig falsch verstanden. Und ein weiter Teil des Leibes Christi ebenfalls. Ein guter Mensch ist nicht jemand, der gute Werke tut, in erster Linie. Sondern ein guter Mensch ist ein Mensch, der das Wesen Gottes in sich hat. Ein guter Mensch ist ein Mensch, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Du könntest auch sagen, die Welt und ihr Wesen. Das Wesen der Welt ist schlecht. Das Wesen der Welt ist böse. Wenn du also ein guter Mensch sein willst, dann musst du das Wesen der Welt überwinden. Dann musst du das Wesen der Welt überwunden haben. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Durch unseren Glauben an Jesus Christus, an das vollendete Erlösungswerk in Jesus, sind wir gute Bäume geworden. Halleluja! Du brauchst dich nie wieder zu fragen, oh, bin ich vielleicht doch ein schlechter Mensch? Oder wisst ihr, eines der Lieblingsspiele des Teufels ist es ja, uns ins Ohr zu flüstern, du bist ein schlechter Kaib. Was hast du da wieder gesagt? Was hast du da wieder getan? Was hast du da wieder versäumt zu tun? Der Teufel möchte uns dauernd einreden, dass wir im Grunde genommen gar keine guten Menschen sind, sondern schlechte Menschen. Und dass wir uns gefälligst anstrengen müssen, um gute Menschen zu werden. Und das ist völlig falsch. Wenn ihm das gelingt in deinem Leben, dann bist du auf dem Holzweg. Denn du kannst kein guter Mensch werden. Du wirst dadurch ein guter Mensch, dass du von neuem geboren worden bist. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht die erlösende Botschaft Jesu Christi? In Matthäus 19, den Versen 16 und 17, erfahren wir einen interessanten Zusammenhang. Versteht ihr? Dieses Wort Güte, könnte man fast sagen, gibt nicht so viel her. Amen. Deswegen machen wir hier ein Bibelstudium. Wir halten uns genau an die Stellen, wo diese Worte Gut und Güte vorkommen im Neuen Testament. Wenn wir heute von der Frucht des Geistes Güte reden, dann möchte ich nicht einfach irgendwas daherplappern von guten Menschen und guten Werken. Hallo. Sondern wir halten uns an das, was die Schrift sagt. Hier sagt Jesus, oder heißt es, und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Siehst du, dieser Mensch hier hatte genau dieses Konzept. Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Das war die Schlachter 2000 Übersetzung. Hier gibt es einen Unterschied bei verschiedenen Übersetzungen. Die Elberfelder hat dieses guter Meister nicht drin, weil sie einen anderen griechischen Grundtext hat. Schlachter 2000 und auch Luther 1912 haben den ursprünglichen griechischen Grundtext, Textus Receptus, und dort taucht das eben auf. Guter Meister, was soll ich Gutes tun? Jesus sagt, was nennst du mich gut? Was will Jesus damit sagen? Will Jesus ihm damit klar machen, dass er selber eigentlich gar nicht gut ist? Nein, Jesus fordert ihn mit dieser Frage heraus. Er sagt ihm eigentlich, lieber Mann, wenn du mich gut nennst, dann sagst du damit nichts anderes, als dass ich Gott sein muss. Denn nur einer ist wirklich gut, nämlich Gott. Und das Zweite, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, dass jeder wirklich gute Mensch aus Gott geboren sein und das Wesen Gottes in sich haben muss. Heute, zu unserer Zeit, kannst du eigentlich nicht mehr sagen, Gott ist der Einzige, der gut ist. Wenn du aus Gott geboren bist, bist du auch gut. Halleluja. Wenn du aus Gott geboren bist, bist du ein guter Mensch. Lass dir das auf der Zunge zu gehen. Warum bist du ein guter Mensch? Nicht, weil du als Christ besonders viele gute Werke tust oder schon getan hast, sondern weil du das Wesen, die Natur Gottes in dir hast. Und Gott ist von Grund auf gut und nur gut. Das ist eine riesige Offenbarung, die ich euch heute Morgen zu bieten habe. Gott ist gut. Einer der Wahlsprüche von Oral Roberts, einem großen Heilungsevangelisten in Amerika der 50er, 60er Jahre, der heute noch lebt, war, God is a good God. Gott ist ein guter Gott. Nun, warum muss man das besonders betonen? Das wissen wir ja alle, oder? Wir reden ja alle vom lieben Gott. Manchmal musst du betonen, dass Gott gut ist, weil viele Christen Gott mit Dingen in Verbindung bringen, die nicht gut sind. In Amerika, wenn eine Naturkatastrophe passiert oder irgendetwas Unvorhergesehenes, dann heißt das im Englischen an act of God. Das ist quasi ein versicherungstechnischer Begriff für höhere Gewalt. Acts of God. Aber weißt du was? Eine Naturkatastrophe oder sonst irgendetwas Unvorhergesehenes ist nicht eine Handlung Gottes, sondern eine Handlung des Teufels. Gott ist weder dabei, Evangeliumszelte niederzureißen, noch sonst irgendetwas zu tun, was Menschen schadet. Manchmal muss man ganz einfache Dinge immer wieder neu betonen. Gott ist ein guter Gott. Sag mal, Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. So, das war's. Wir können zusammenpacken, Kaffee trinken gehen. Nein. Gott behandelt uns auf seiner Ebene. Wenn wir heute Morgen von der Frucht des Geistes Güte sprechen, dann können wir davon ausgehen, Gott erwartet diese Frucht deswegen, weil er weiß, was er in uns hineingelegt hat. Er würde von dir und mir keine Güte erwarten, ein Wesenszug, den er selber besitzt, wenn er nicht wüsste, was er mit uns gemacht hat. Gott ist nicht jemand, der von uns Dinge fordert, die wir nicht bieten können, die wir beim besten Willen nicht erreichen können. Sondern wenn Gott von uns etwas fordert, dann kannst du sicher sein, dass er uns auch die Befähigung dazu gegeben hat. Gottes Güte wirkt sich aus. Von den 4 Stellen, an denen das Wort Agathosune vorkommt, gibt es nur eine, wo sich das Wort auf Gott bezieht. Ist das nicht interessant? Es ist nur eine Stelle im Neuen Testament, wo hier in diesem Sinn von der Güte Gottes die Rede ist. Also dieses Substantiv vorkommen eigentlich. Und zwar ist das 2. Thessalonicher 1, Vers 11. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Hier heißt es in der unrevidierten Elberfelder Übersetzung, leider muss ich diese Übersetzung vorlesen, weil hier die unrevidierte Elberfelder Übersetzung von 1871 klarer und einfacher verständlich ist als die revidierte Elberfelder Übersetzung von 1985. Kleine Randbemerkung. Weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte, der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft. Nun, auch das ist noch nicht wirklich klar und deswegen habe ich mir erlaubt, hier meine eigene Übersetzung noch vorzulesen. Hier heißt es, aus diesem Grund beten wir alle Zeit für euch, damit ihr der Berufung unseres Gottes für würdig geachtet und mit allem erfüllt werdet, was die Zustimmung seiner Güte genießt und ihm wohlgefällig ist. Sein Ziel ist es, dass durch euch ein kraftvolles Werk des Glaubens geschehen kann. Gott möchte, dass unser Leben mit all dem erfüllt ist, was seine Zustimmung oder die Zustimmung seiner Güte genießt. Gott ist ein guter Gott und deswegen möchte er, dass unser Leben voll wird mit Dingen, die seiner Güte entsprechen. Alles, was Gott in deinem Leben plant und vorhat, entspricht seiner Güte, ist ein Abbild seiner Güte. Du brauchst keine Angst zu haben, dass schlechte Dinge von Gott in dein Leben kommen können. Das ist ausgeschlossen. Gott möchte, dass Dinge in unser Leben kommen, die seiner Güte entsprechen, die den Test seiner Güte quasi bestanden haben. Nun, manchmal kommt es uns so vor, wie wenn Gott uns Dinge vorenthält. Ist dir auch schon so ergangen, dass du gedacht hast, Herr, warum hältst du das so lange vor mir zurück oder überhaupt vor mir zurück? Warum passiert dies und jenes nicht? Warum habe ich dies und jenes nicht? Warum habe ich immer noch keinen Ehepartner? Warum habe ich immer noch nicht das große Geld gemacht, etc., etc.? Warum habe ich noch immer nicht das Haus, in dem ich gerne leben möchte? Manchmal stellen wir uns solche Fragen und ein Faktor in diesem Ganzen ist die Güte Gottes. Wenn etwas noch nicht in deinem Leben ist, das du gerne haben möchtest, dann ist es vielleicht deswegen, weil Gott in seiner Güte weiß, er möchte dir nur das Beste geben. Und du neigst vielleicht dazu, das Zweitbeste zu nehmen. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon 3 Frauen vor Katharina geheiratet. Warum? Weil ich einfach nicht warten wollte. Und weil ich die Güte Gottes nicht so gut kannte. Weil mir nicht bewusst war, dass Gott in seiner Güte nur das Beste für mich will. Nicht das Zweitbeste, nicht das Drittbeste, nicht Plan B, sondern Plan A. Sollte zustande kommen. Und manchmal musst du ein bisschen länger warten, bis das Beste kommt. Aber es lohnt sich, auf das Beste zu warten. Halleluja. Denn wenn du das Beste hast, wirst du auch den vollen Plan Gottes erfüllen können für dein Leben. Gott möchte nur, dass wir Dinge haben, die seiner Güte entsprechen. Sein Ziel ist es, dass durch uns ein kraftvolles Werk des Glaubens geschehen kann. Und das kann nur passieren, wenn unser Leben ein Spiegelbild seiner Güte ist. Jakobus 1, Vers 17, eine bekannte Stelle. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Diesen Vers solltest du auswendig lernen. Diesen Vers solltest du intus haben. Diesen Vers solltest du hören, bis er dir zu den Ohren wieder rauskommt. Damit du ein für alle Mal weißt, jede gute Gabe kommt von Gott. Manche Christen neigen dazu, sich gute Dinge auszudenken, aber sie nicht von Gott zu erwarten. Aber ich habe Neuigkeiten für dich. Wenn es irgendetwas gibt, das du für gut hältst, dann such es bei Gott. Dann hol es von ihm. Wenn es dieses Gute bei Gott nicht gibt, dann ist es nicht gut. Manchmal, ich meine, das ist eine Gratwanderung. Es gibt viele Dinge, die sind wirklich gut und die möchte Gott in unser Leben bringen. Zum Beispiel ein Ehepartner. Es ist nicht gut, hat Gott gesagt, dass der Mensch allein sei. Also kannst du wissen, es ist gut, dass der Mensch mit jemandem zusammen sei, und zwar mit einem entsprechenden Ehepartner. Aber es gibt auch Dinge, die wir in unserem unerneuerten Sinn und Verstand für gut halten, obwohl sie gar nicht gut sind. Oder wo der Zeitpunkt noch nicht stimmt. Und dann müssen wir einfach verstehen, Gott wird es zu seiner Zeit tun. Gott wird es zu seiner Zeit tun. Manchmal ist der Zeitpunkt ein sehr wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Aber eins ist klar, alles was gut ist und was Gott will, dass es in unser Leben kommt, können wir nur von ihm bekommen. Du brauchst nirgends anders anzustehen. Du brauchst dich nirgends anders zu bewerben, um irgendeine Gunst oder irgendeinen Segen, außer bei Gott. Halleluja. Die Welt hat in diesem Zusammenhang absolut nichts zu bieten. Rein gar nichts. Sei es eine Beförderung bei der Arbeit, sei es ein höherer Verdienst, sei es ein neues Haus, seien es neue Freunde, sei es was auch immer du einsetzen magst. Wenn es gut ist, wird es von Gott kommen. Noch einmal, sein Ziel ist es, dass durch euch ein kraftvolles Werk des Glaubens geschehen kann. Wir müssen verstehen, dass diese Dinge nicht ein Selbstzweck sind. Gott ist zu uns gut, nicht einfach nur, damit wir uns in seiner Güte baden können, sondern er verfolgt ein Ziel damit. Er verfolgt eine bestimmte Absicht damit. Er möchte nämlich, dass durch uns das Werk des Glaubens getan wird auf dieser Erde. Du fragst dich vielleicht nun, kann Gott das Werk des Glaubens nicht auch ohne uns tun? Vielleicht ohne uns, aber nicht ohne die Gläubigen schlechthin. Gott braucht Menschen auf dieser Erde, um das Werk des Glaubens tun zu können, das er tun möchte. Gott ist nicht einfach ein souveräner Gott, der irgendwo rumschwebt und tut, was ihm gerade gefällt. Gott hat sich selbst gebunden an sein Wort. Er wird genau das tun, was sein Wort sagt und nichts anderes. Wenn etwas nicht im Wort Gottes steht, dass Gott es tun wird, wird er es nicht tun. Wenn er hingegen etwas gesagt hat, dass er es tun wird, dann wird er es tun, wenn du ihn bei seinem Wort nimmst. So einfach ist das. Natürlich ist Gott souverän, aber er hat sich selbst an sein Wort gebunden. Amen. Ein sehr wichtiger Grundsatz. Und deswegen wissen wir, dass Gott nicht ohne Menschen auf dieser Erde wirkt. Er braucht uns, die Gläubigen. Er braucht die Gemeinde. Er braucht den Leib Christi. Er ist das Haupt und sitzt im Himmel, Jesus. Er braucht uns. Er braucht deine Bereitschaft. Und er braucht auch deinen Einsatz, deine Fähigkeiten. Und deswegen braucht er es, dass du gesegnet bist. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Halleluja. benimm dich so, verhalte dich so, kleide dich so, denke so über dich. Wir sind Kinder des höchsten Gottes. Amen. Wir sind viel zu bescheiden manchmal. Im negativen Sinn meine ich das natürlich. Bescheidenheit ist eine Zier, ja, wie es so schön heißt. Aber im richtigen Sinn, im biblischen Sinn verstanden. 2. Timotheus 3, Vers 17. Hier heißt es, auch in meiner Übersetzung, aber es heißt ähnlich in den anderen, damit der Mensch Gottes allen Anforderungen gewachsen und zu jedem guten Werk hinreichend ausgerüstet ist. Weil wir gute Bäume sind, werden wir auch früher oder später gute Frucht bringen. Das heißt, wir werden auch gute Werke tun. Aber im Gegensatz zu einem guten Menschen, in Anführungszeichen, der versucht, gute Werke hervorzubringen, weil er eine moralische Verpflichtung dazu empfindet, wird das bei uns ganz anders ablaufen. Stell dir einfach mal einen Apfelbaum vor, irgendwo auf dem Feld. Er wächst auf, der Saft fließt in ihm, er durchläuft die Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Einige Jahre passiert das. Er treibt Blüten, er treibt kleine Früchte, die vielleicht noch nicht genießbar sind, dann treibt er größere Früchte. In ihm rumort es. Der Apfelbaum kann nicht anders als Früchte bringen. Und wenn er ein guter Baum ist, dann wird er gute Früchte bringen. Und so ist es auch bei uns. Du musst dich nicht anstrengen, gute Früchte zu bringen. Du musst dich in diesem Sinne nicht einmal darum bemühen. Du musst deinen Baum kultivieren, wie es ein guter Obstgärtner tut mit seinen Apfelbäumen. Das heißt, du musst deinen Baum, deinen Lebensbaum, wenn man so will, in die richtige Umgebung stellen. Du musst ihn bewässern, du musst ihn düngen, vielleicht musst du ihn auch beschneiden, vielleicht musst du ihn veredeln mit einem Zweig aus einem anderen Baum. Du musst all das tun, was man auch im Natürlichen tun würde, damit die Frucht besser wird oder überhaupt erst gut, richtig gut wird, genießbar wird. Aber du musst dich nicht anstrengen, gute Frucht zu bringen. Die erste Stelle, wenn man es von der Reihenfolge her anschaut, wo das Wort Agathosune erscheint, ist Römer 15, Vers 14. Römer 15, Vers 14. Hier sagt Paulus: Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Siehst du, was Paulus hier sagt? Er ist überzeugt im Hinblick auf die Christen in Rom, dass sie voller Güte sind, dass sie voll sind mit dieser Eigenschaft Gottes, dass sie voll sind mit dieser Frucht des Geistes. Wie kann er sich dessen so sicher sein? Ganz einfach, er weiß, welcher Geist in ihnen am Werk ist. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Nun, Paulus sagt hier, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, bedeutet das, dass er es im Einzelfall in Frage stellt? Bedeutet das, dass Paulus in der Gemeinde in Rom herumgelaufen ist und sich die Frage gestellt hat, ist jetzt in dem wirklich der Geist Gottes? Ist jetzt in dem wirklich der Geist Gottes? Hat die wirklich der Geist Gottes? Nein. Sondern er sagt dies als eine Art rhetorische Frage. Du könntest es auch folgendermaßen übersetzen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Schließlich wohnt der Geist Gottes wirklich in euch. Nicht wahr? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mit anderen Worten, werdet euch neu bewusst, dass der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist das schon passiert, manchmal komme ich in Situationen oder in Phasen, wo ich mich frage, wohnt wirklich der Geist Gottes in mir? Wes Geisteskind bin ich eigentlich? Amen. Hast du das auch schon mal erlebt? Und dann darfst du dich anhand des Wortes Gottes wieder neu vergewissern, und dir neu sagen, der Geist Gottes wirkt in mir. Der Geist Gottes ist in mir, und zwar wirklich. Ausrufezeichen. Nun beachte, was Paulus hier genau sagt. Er sagt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Hier wird eine interessante Kombination dargestellt. Sie sind einerseits voller Güte. voller Güte, voll dieser Eigenschaft Gottes, voll dieser Frucht des Geistes. Dann aber sind sie auch voll mit aller Erkenntnis. Oder du könntest auch sagen, voll mit allem nötigen Wissen, das es braucht in diesem Zusammenhang. Und das Ziel dieser ganzen Aktion hier ist, dass sie fähig sind, auch einander zu ermahnen. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Die Frucht des Geistes ist nicht nur dazu da, dass sich alle um dich herum einfach wohlfühlen, sondern die Frucht des Geistes in diesem Fall ist auch da, um dich zu befähigen, andere zu ermahnen. Aber nur in Kombination mit aller Erkenntnis. Weißt du, Güte allein reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass du einfach nur diesen Wesenszug Gottes widerspiegelst. Einfach nur gut zu sein zu allen Menschen hilft nicht aus. Güte kann manchmal sehr streng sein. Und deswegen brauchst du auch alle notwendige Erkenntnis, alles notwendige Wissen in Kombination mit Güte. Das Wort für ermahnen im Griechischen ist nicht das Wort parakaleo, wie wir oft gehört haben, parakaleo, das ebenfalls mit ermutigen oder trösten übersetzt werden könnten, sondern es ist ein Wort, das ausdrücklich ermahnen bedeutet. Wir können uns also hier nicht rausreden. Hier können wir nicht sagen, ja, das Wort bedeutet eigentlich ermutigen oder trösten. Wäre ja eigentlich eine bessere Kombination, oder? Ein guter Mensch tröstet andere. Ein guter Mensch ermutigt andere. Ein guter Mensch ermahnt auch andere. Aber bitte beachte die Kombination. Bitte versuch nicht, andere zu ermahnen, ohne dass du diese Frucht der Güte in deinem Leben hast und ohne dass du das notwendige Wissen hast. Ich glaube, dass viel im Bereich der Seelsorge auf die schiefe Bahn geraten ist, weil genau diese Kombination nicht beachtet wurde. Weil Menschen zwar entweder sehr gütige Menschen waren, die Frucht der Güte in ihrem Leben sich manifestiert hat, aber sie hatten keine Erkenntnis. Weißt du, wenn du Seelsorge betreibst auf dieser Ebene, dann wird nicht viel dabei herauskommen. Du wirst vielleicht den anderen trösten. Du wirst ihn vielleicht bestätigen in seinen Problemen. Du wirst vielleicht Mitgefühl haben, Erbarmen haben, Mitleid haben, aber ihm nicht wirklich helfen können. Und dann gibt es die andere Seite, nämlich die, die alles Wissen haben, die alle Erkenntnis haben, aber keine Frucht der Güte in ihrem Leben. Und die so versuchen, andere zu belehren und andere zu ermahnen. Auch das geht hinten raus. Auch dieser Schuss geht nach hinten los. Auch so ist es nicht gedacht vom Herrn, dass du anderen Leuten dein Bibelwissen über den Kopf ziehst. Oder ihnen Kenntnis. Nein, so ist es nicht gedacht. Die Kombination ist entscheidend. Voll aller Güte und voll alles notwendigen Wissens. Wir könnten diesen Vers so übersetzen. Meine Brüder, ich bin, was euch betrifft, zu der festen Überzeugung gelangt, dass ihr vor Güte und Freundlichkeit nur so überströmt. Und ihr seid erfüllt mit allem notwendigen Wissen, um einander in angemessener Form zurechtweisen zu können. Das ist eine Kunst, die wir beinahe verlernt haben im Leib Christi. Und die wir wieder lernen sollten, weil sie dringend notwendig ist. Weißt du, wenn ich Leute zurechtweise, was ab und zu geschieht, dann tue ich das nicht, um ihnen eins auszuwischen. Dann tue ich es nicht, um meine Autorität unter Beweis zu stellen als Pastor, sondern ich tue es einzig und allein deswegen, um ihnen zu helfen. Um sie auf eine höhere, andere Ebene zu bringen. Das ist der einzige Grund, warum ich es tue. Es macht absolut keinen Spaß, in dieser Weise zu ermahnen, zurechtzuweisen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und wenn du denkst, dass der Herr dich berufen hat, dazu andere zurechtzuweisen, und das mag durchaus sein, dann überprüf dich selbst und frag dich, macht es mir Spaß, andere zurechtzuweisen? Und wenn du auch nur das geringste Vergnügen dabei empfindest, dann ist das ein sicherer Beweis dafür, dass die Frucht der Güte noch nicht in dir vollendet ist. Die vierte und letzte Stelle, wo dieses Wort Agathosune vorkommt, ist Epheser 5, Vers 9. Epheser 5, Vers 9. Und hier begegnet uns scheinbar, wenn man der Elberfelder Übersetzung folgt und auch anderen deutschen Übersetzungen, begegnet uns hier scheinbar eine neue Größe. Denn hier heißt es, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, die Frucht des Lichts. Wir reden von der Frucht des Geistes, Galater 5, 22 und 23. Jetzt taucht hier auf einmal die Frucht des Lichts auf. Ist das dasselbe? Meint Paulus hier irgendetwas anderes? Was ist das? Auch hier ist wieder ein Unterschied der beiden hauptsächlichen Grundtexte, die verwendet werden in der Bibelübersetzung. Im Textus Receptus, also in der Schlachter 2000 zum Beispiel, oder auch in der Luther 1912, heißt es hier nicht Frucht des Lichts, sondern Frucht des Geistes. Nur in den modernen deutschen Übersetzungen wie Elberfelder, unrevidierte Schlachter und anderen heißt es Frucht des Lichts. Was ist hier passiert? Das Wort für Geist im Griechischen ist das Wort Pneuma. Das Wort für Licht im Griechischen ist das Wort Photos. Und diese beiden Wörter im Griechischen, zumindest die erste Silbe, sieht recht ähnlich aus. Sehr wahrscheinlich ist hier ein Abschreibfehler passiert. Oder auch eine bewusste Verdrehung, weil im Zusammenhang in Epheser 5, Vers 8 von Licht und Wandel im Licht die Rede ist. Aber der Textus Receptus liest hier Frucht des Geistes. Also auch Schlachter 2000, die diesen Text benutzt, und Luther 1912. Ich würde euch sowieso sehr empfehlen, kauft euch eine Schlachter 2000 Übersetzung. Einfach nur deswegen, weil sie diesen ursprünglichen Wortlaut, den ich für den richtigen halte, enthält. An vielen anderen Stellen ebenfalls. Denn die Frucht des Geistes, das ist also die zweite Stelle im Neuen Testament, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist. Und was sagt Paulus hier? Sie besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Beachte aber, dass das besteht. Sie besteht in, dass das auch nicht im Grundtext steht. Wir könnten genauso gut übersetzen, denn die Frucht des Geistes erweist sich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt also, die Frucht des Geistes ist selbst geprägt von diesen drei Eigenschaften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Frucht des Geistes in deinem und meinem Leben wird immer geprägt sein von diesen drei Grundsäulen oder Grundeigenschaften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Geistes wird niemals der Wahrheit widersprechen. Wenn du die Wahrheit beugen musst oder verdrehen musst, um etwas zu tun, wovon du denkst, dass es die Frucht des Geistes ist, dann ist es nicht die Frucht des Geistes. Wenn du die Wahrheit unter den Teppich kehrst, nur um zu anderen nett und freundlich sein zu können, dann ist das nicht die Frucht des Geistes, sondern Menschenfurcht. Wenn du die Wahrheit außer Acht lassen musst, um irgendetwas tun oder sagen zu können, dann ist es nicht die Frucht des Geistes. Denn die Frucht des Geistes in unserem Leben entspricht immer diesen drei Grundeigenschaften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und infolgedessen könnten wir auch sagen, dass die Frucht des Geistes genau diese drei Eigenschaften immer fördert. Sie fördert diese drei Eigenschaften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Halleluja, kannst du mit mir Amen sagen, dass Gott möchte, dass diese drei Eigenschaften in der Welt, in der wir leben, neu zur Geltung kommen. Amen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich bin überzeugt davon, wenn wir in unserer Welt, in der wir leben, mehr Güte, mehr Gerechtigkeit und mehr Wahrheit hätten, dann wäre vielen Menschen gedient. Dann wäre dem Reich Gottes gedient. Weißt du, das Reich Gottes besteht gewissermaßen in diesen drei Eigenschaften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gott möchte in dir und in mir die Frucht des Geistes hervorbringen, damit wir lebendige Reklametafeln werden für ihn, für seine Güte, für seine Gerechtigkeit, für seine Wahrheit. Möchtest du so eine lebendige Litfaßsäule sein? Weißt du, was eine Litfaßsäule ist? Das sind diese runden Dinger, die da irgendwo stehen, wo alle möglichen Leute und Vereine und Clubs ihre Plakate ranpappen, wo sowieso niemand irgendwas liest dran. Ja, wann hast du zum letzten Mal an einer Litfaßsäule Halt gemacht und gesehen, oh, da ist ja noch das Konzert in der Kramgarn, habe ich gar nicht gewusst. Da haben wir ja noch die Veranstaltung in der Rathauslaube. Aha, okay, gehen wir an. Wann hast du zum letzten Mal das getan? Das ist wahrscheinlich sehr lange her. Aber was sagst du, wenn eine lebendige, wandelnde Litfaßsäule durch die Stadt geht, die nur so strahlt vor Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit? Das ist es, was wir brauchen, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde. Auch im Reich Gottes, auch im Leib Christi. Halleluja, lass uns zusammen aufstehen. Und lasst uns gemeinsam ein gutes Bekenntnis aussprechen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diese Wahrheiten, die wir heute Morgen hier gehört haben, gleich in ein entsprechendes Bekenntnis umwandeln. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein guter Gott bist. Du hast uns von Neuem geboren. Du hast uns von Neuem geboren. Und deswegen sind wir gute Bäume. Deswegen sind wir gute Bäume. Deswegen sind wir gute Menschen. Deswegen sind wir gute Menschen. Danke, dass wir gute Werke hervorbringen werden. Danke, dass wir gute Werke hervorbringen werden. Wie du sagst in deinem Wort, wie du sagst in deinem Wort, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und seine Blätter verwelken nicht. Danke für den guten Heiligen Geist. Danke für den guten Heiligen Geist. Danke, dass er in uns die Frucht des Geistes hervorbringt. Danke, dass er in uns die Frucht des Geistes hervorbringt. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja. Dürft euch nochmal setzen.